So, dann wollen wir weitermachen. Lass uns mit einem Gebet beginnen. Wer mag, kann dazu aufstehen. Wir beten zusammen. Großer himmlischer Vater, ich danke dir, dass du uns geschaffen hast, auf diese Welt gesetzt hast, dass du mit jedem Einzelnen von uns etwas vorhast, einen Plan. Danke, dass du deine Liebe gezeigt hast durch Jesus Christus, dass du deine Wege gezeigt hast durch dein Wort. Öffne unsere Augen für das, was du sagen willst, Herr. Öffne unsere Herzen für dich. Nimm all das weg, was uns von dir ablenkt, dass wir wirklich ganz für dich da sind. Amen. Ihr könnt euch widersetzen. Ich habe es war eine sehr, sehr schöne Zeit in der Ukraine, wie ich schon mal gesagt habe. Wir waren auch da am Sonntag mit den Geschwistern und haben eine sehr, sehr viele ganz nette Leute kennengelernt und sehr viel von ihnen auch gelernt. Und nun sind wir natürlich froh, wieder hier zu sein. Wir waren, also da wir letzten Sonntag nicht da waren, weiß ich nicht, was Kai gesagt hatte, aber ich gehe davon aus, dass wir nicht zu sehr miteinander widersprechen werden. Wir sind jetzt in Römer 3. Und ich habe gesagt, schon am Anfang, dass Paulus sehr ausführlich über ein Thema spricht am Anfang. Und das ist die schlechte Nachricht. Und als ich das vorbereitet habe, Römer 3, habe ich so schon ein bisschen beneidet den Raimund, weil er nächste Woche predigen darf. Und da kommt die gute Nachricht. Dann er darf die gute Nachricht weiter sagen. Noch sind wir bei der schlechten. Nur zur Erinnerung, damit man da also immer mitkommt. Also vor drei Wochen, habe ich diese Stelle betont, worum es Paulus geht in dem Brief an die römische Gemeinde damals. Es geht um das Evangelium. Das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Es wird in diese guten Nachricht geoffenbart, die Gerechtigkeit Gottes, aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Es geht um Rettung in der guten Nachricht. Rettung von der Sünde, Rettung von der Finsternis, Rettung von der Schuld, von allem, was uns von Gott trennt. Aber es geht nicht nur ein Wovon, sondern auch ein Wozu, dass wir vor allem vor Gott stehen können, gerecht. Das ist die große Frage, die über die Jahrhunderte Menschen beschäftigt. Wie kann ich vor Gott stehen als ein Mensch, der vollkommen gerecht ist? Wie schaffe ich das? Und das ist eine Frage, die die gute Nachricht, das Evangelium beantwortet. Denn sie sagt, es kann kein Mensch vor Gott bestehen, aber Gott kann einem diese Gerechtigkeit, die wir nicht haben, schenken. Und Paulus nennt das die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben. Das heißt, der Mensch kann von sich alleine diese Gerechtigkeit nicht schaffen. Nur Gott kann einem diese Gerechtigkeit schenken, wenn man Jesus vertraut. Und das ist ein Thema. Und in dem ersten Teil, habe ich schon gesagt, die schlechte Nachricht ist, er belegt, warum wir das nicht schaffen können. Wir können das nicht schaffen, vor Gott zu stehen als gerechte, gute Menschen, egal wie sehr wir uns bemühen. Und in dem zweiten Teil von Kapitel 1, da fängt er an mit den Heiden, den Nichtjuden. Und er erzählt, wie schlecht sie dran sind. Vor allem, dass sie in ihrer Arroganz die Wahrheit niederdrücken und durch ihr schlechtes Leben. Und er redet ziemlich ausführlich darüber. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass bei diesen Worten, dass da die Juden stehen und die sagen, jawohl, Paulus, sag's ihnen. Ja, diese Heiden, die sind ja wirklich schlimm. Jawohl, Amen. Ja? Und weiter und weiter. Und dann kommt Kapitel 2. Und dann macht Paulus einen Dreh und sagt, okay, ihr sagt, ihr seid zu nett und gut und so weiter. Und dann fängt er an, die Juden anzuklagen. Ja, und er sagt zu ihnen praktisch, also ihnen die Leviten, und sagt sogar Worte wie, hier, du redest voll Stolz vom Gesetz und gleichzeitig brichst du es und raubst Gott damit die Ehre. Das heißt, du redest schön, aber dein Leben ist nicht mehr in Ordnung. Du lebst nicht nach dem, was du sagst. Da ist ein großer Unterschied. Er sagt es ihnen, die Beschneidung nutzt dir nur etwas, wenn du nach dem Gesetz lebst. Wenn du tust, was das Gesetz verbietet, bist du in Wirklichkeit nicht mehr ein Beschnittener, sondern ein Unbeschnittener. Das heißt, nur weil du irgendwelche äußere Sachen gemacht hast, aber du lebst nicht danach. Du bist nicht lange nicht mehr ein. Das macht dich nicht zu einem Juden. Zu einem, der zu Gottes Volk gehört. Sagt er denn nicht, der ist ein wahrer Jude, der von jüdischen Eltern geboren oder nach jüdischem Brauch bestimmt wurde. Was auch Juden heute sagen würden. Wurde er von jüdischen Eltern geboren? Ja. Wurde er beschnitten? Ja, dann ist er ein Jude. Ja, nach ihren Worten kann ein Jude völlig atheistisch sein. Aber Paulus sagt, nein, das geht nicht. Das geht nicht. Und da kommen dann die Worte am Ende, die für mich wirklich die entscheidenden Worte sind, der ist ein Jude, der es innerlich ist und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht nach den Buchstaben. Seine Anerkennung kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Da sehen wir hier, dass es Paulus darum geht und das ist eigentlich etwas, was nicht neu ist im Neuen Testament. Denn schon im Alten Testament redete Gott sehr oft vom Herzen. Und was ist das größte Gebot? Man soll Gott lieben vom ganzen Herzen. Man soll seinen Gesetzen folgen vom ganzen Herzen. Es geht nicht um Äußerlichkeiten. Es geht nicht um Rituale alleine, wenn das Herz nicht dabei ist. Und so, in jedem Ort, wo Paulus war, als er praktisch unterwegs war in seiner Missionsreise, gab es Krach zwischen ihm und den Juden. Und die Vorwürfe, die auch zum Teil durch Mundpropaganda verbreitet wurden, waren erstens, Paulus ist dem Gesetz egal, das ist ihm nicht wichtig. Zweitens, er ist Verräter an uns Juden, weil er sagt, wir sind Gott nicht wichtig. Und so beginnt Kapitel 3 damit, dass Paulus so ein bisschen diese Vorwürfe entkräftet. Und er sagt am Anfang von Kapitel 3, was hat nun der Jude für einen Vorzug? Oder was nützt die Beschneidung? Viel in jeder Hinsicht. Denn vor allem sind ihnen die Aussprüche Gottes anvertraut worden. Was er hiermit sagt, ist im Grunde genommen, ihr habt etwas bekommen von eurem Schöpfer, Worte, was euer Leben begleitet. Begreifen wir, was wir bekommen haben von unserem Gott. Eine Botschaft von Gott oder Botschaften von Gott, die unser Leben Auch so, das, Mose hat das schon am Anfang gesagt. Kurz bevor das Volk in das gelobte Land, das verheißene Land eingezogen ist. Er sagt, da wo es ein so großes Volk, zu dem sich die Götter so nahen, wie der Herr, unser Gott, es tut, so oft für ihn anrufen. Und wo es ein so großes Volk, das so gerechte Satzungen und Rechtbestimmungen hätte, wie dieses ganze Gesetz, das ich euch heute vorlege. Also er sagt im Grunde genommen, Gott hat euch dieses gegeben und das ist so ein tolles Ding, so ein tolles Gesetz, solche tolle Botschaften. Das haben die anderen um sich herum nicht. Er sagt an anderer Stelle, wenn ihr das befolgt, dann werden die anderen staunen sehen, Mann, was für ein Volk, die so verständig und weise und gerecht und all das. Und das war auch Gottes Ziel mit dem Gesetz und mit dem Volk, ist, dass sie ein Licht sein würden für das Volk um sie herum. Leider haben sie es nicht begriffen oder zu wenige davon. Ja. Oder wir, also, aber einige schon. Und wir sehen bei David zum Beispiel, in Psalm 19, das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele, das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig, es macht den Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn, das Gebot des Herrn ist lauter, es erleuchtet die Augen. Also David ist begeistert von Gottes Wort, von dem, was Gott seinem Volk gegeben hat. Es bringt so viel. Und wenn wir weiter in dem Psalm lesen, im Psalm 119, Psalm 119, habe ich als Kind, eine Sache habe ich damit immer verbunden. Längster Kapitel der Bibel. Das war immer eine Frage an irgendwelchen Dingen. Was ist der längste Kapitel der Bibel? Psalm 119. Ja. Da steht da, dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß, ein Licht auf meinem Weg. Da gibt es, glaube ich, ein Lied dafür. Ja, aber das ganze Psalm, in dem ganzen Psalm geht es um die Hochschätzung für das Wort Gottes, auch also Gebete, dass man die Kraft hat, diesem Ding zu folgen und dass die wirklich ins Herz dringt. Und da sagt er noch weiter hier, deine Weisungen sind mein Schatz, sie erfüllen mein Herz mit Freude. In dem ganzen Psalm 119 hatte ich überlegt vorzulesen, aber dann, das würde wahrscheinlich die Zeit an sich dann einnehmen. Die Tatsache ist, und das ist etwas, was mich immer wieder staunt oder in den gestern und vorgestern, als ich das hier vorbereitet habe, was für ein Vorrecht ist es, dass wir eine Botschaft haben von Gott für uns, für unser Leben. Der allmächtige Gott, der das ganze Universum geschaffen hat, der so groß ist, dass wir gar nicht vorstellen können, wie groß er ist, hat jedem von uns eine Botschaft gegeben hier. Ja? Und damals haben die Juden das viel, viel zu wenige davon das begriffen oder das einfach schätzen gelernt. Wow! Der allmächtige Gott hat uns diese Botschaft gegeben, hat uns diese Gesetze gegeben, unser Schöpfer hat uns etwas gegeben, was unser Leben helfen kann, wird. Viel zu wenige von den Israeliten haben das begriffen und sehr wenige umgesetzt. Und anstatt, dass sie wirklich für ein Licht für die anderen Völker wurden, haben sie sich angepasst. Und einfach das gemacht, was die Nachbarn gemacht haben. Kommt mir immer wieder bekannt vor, ne, wie die Menschen so sind. Ja. Man macht halt das, was der andere macht. Warum? Weil der andere das macht. Ja. Und ich denke, die Zeiten haben sich nicht geändert. Wir haben so einen Schatz hier. So eine Fülle an Weisheit und die Botschaften von dem Allmächtigen, der dich geschaffen hat, der dich durch und durch kennt. Das Problem ist, es ist wie vieles im Leben, das wird zu selbstverständlich. Ja, wie viele Übersetzungen haben wir inzwischen in Deutschland und wie viele verschiedene Übersetzungen, wie viele verschiedene Bibel kriegst du dann? Und irgendwann hat man 10, 12 Bibeln in seinem Regal und dann sagt man, ach ja, wenn es heute nicht schafft, dann schaffe ich es morgen. Also ich erwische mich auch bei dem Gedanken und sage, Moment, stopp. Ja. Und da haben wir es wirklich gut, denn es gibt Länder, wo dieses Buch verboten ist. Und wo Menschen, wenn die es in der Hand bekommen, die verschlingen das, weil die das nie gesehen haben. Und für die ist das wirklich ein Schatz. Die auch ihr Leben aufs Spiel setzen, indem sie so einen besitzen. Aber es ist ihnen wert, weil sie darin dem lebendigen Gott begegnen. Begreifen wir das? Ja, das ist etwas, was für uns sehr leicht, zu leicht selbstverständlich werden kann. Ja. Und so sagt der Paulus, also ihr habt dieses tolle Wort. Meine Güte, ist das nicht was Tolles. Aber sie haben es nicht gehalten. Er gibt zu. Jetzt sind zwar etliche, haben dieses Vertrauen enttäuscht. Das heißt, dieses Wort, die Aussprüche Gottes wurde ihnen anvertraut und die haben dieses Vertrauen enttäuscht. Das heißt, die waren untreu. Kann ihr Unglaube etwa die Treue Gottes aufheben? Und das ist interessant, dass das er antwortet ein Argument. Das hier war ein Argument, in dem Leute gesagt haben, Moment, willst du sagen, dass wir untreu sind, dann sind wir nicht mehr Gottes Volk. Aber dann ist Gott untreu, denn er hat gesagt, dass wir sein Volk sind. Und das ist so ein Argument. Und dann auf einmal sagt der Moment, Gott hat etwas gesagt, aber das, was Gott versprochen hat, ist nie nur etwas, was gesagt wird und es gilt allen. Egal, was du tust, egal, was du lebst. Es geht um dein Leben, um deinen Charakter vor den Menschen. Und er redet dagegen, er sagt, es ist auf keinen Fall, niemals, das darf nie sein, dass Gott untreu ist. Und dann gibt es noch ein Argument, wo er sagt, okay, dann, das heißt, ich musste einige Mal lesen, was zu verstehen, aber es auf jeden Fall sagt er, okay, wenn wir ungerecht sind und dadurch wird Gottes Gerechtigkeit groß, dann, wie kann er sauer auf uns sein? Denn dadurch, dass wir ungerecht waren, ist seine Gerechtigkeit größer geworden. Wir haben seine Gerechtigkeit vergrößert. Der musste dankbar sein und nicht zornig sein. Also die Logik ist mir so ein bisschen schleierhaft, aber die Argumente hat er. Ich nehme an, dass Paulus das gesagt hat, weil es andere ihm gesagt haben. Also für mich persönlich war die Logik nicht so klar, aber offensichtlich so ein bisschen wie nach dem Motto, okay, in meinen vielen Sünden ist Gottes Gnade wirklich super groß. Also mache ich mehr Sünden und dann ist seine Gnade größer. Derselbe Gedanke. Und da kommen wir aber dazu. Jedenfalls
im Endeffekt passt man Gottes Wort sein Lebensspiel an und nicht umgekehrt.
Ja.
Also, wenn es mir passt, dann
ja. Brauche ich das irgendwie ein oder sonst nicht. Das ist genau das Problem und das ist das Problem bei den Juden, das ist das Problem bei den Menschen heutzutage. Wir sind alle in der Gefahr, dass wir das Wort nehmen und dass wir, anstatt uns dem Wort anzupassen, es andersrum machen. Dass wir sein Wort so hinbiegen, dass es zu unserem bequemen Lebensstil passt. Ja, und Paulus sagt auch da, niemals das so. Ja, und am Ende dann sagt er, da brauche ich eigentlich gar nichts zu sagen. Da gibt es nichts zu sagen. Okay. Und dann endet er diesen Abschnitt, indem er praktisch das zusammenfasst, was er die ganze Zeit gesagt hatte. Und zwar, er fängt damit an, in Vers 10, also die letzten 10 Verse, er sagte, es ist keine gerecht, auch nicht einer. Und er fängt an, einfach verschiedene Stellen zu zitieren aus dem Alten Testament, die zeigen, es ist keiner, der wirklich vor Gott bestehen kann. Jemand mag sagen, okay, ich guck mal, wenn ich hier sehe, das sind ziemlich schlimme Sachen gesagt hier in diesen Worten. Keiner tut Gutes. Sein Mund ist ein offenes Grab. Vipern gibt es unter ihren Lippen. Also ich kenne viele Leute, aber die nicht so sind. Das kommen wir in Hadern, weil wir sagen, ich kenne sehr viele wirklich gute Leute, die Gutes tun. Und willst du sagen, dass sie auch verloren sind? Aber wichtig ist in dieser Liste, ist eben, was auch darunter steht, am Anfang sagt, keiner fragt nach Gott. Es geht nicht nur darum, was ich tun anderen gegenüber, es geht auch um meine Beziehung zu Gott. Frage ich danach, was Gott will? Oder später dann sagt er in Vers 18, sie haben keine Ehrfurcht vor Gott. Und die Menschen, die völlig ohne Gott leben, die können auch so gut sein, wie sie sind. Das Problem ist, dass sie einfach da Gott gegenüber überhaupt kein Draht zu ihm und kein Interesse daran. Und das ist auch verurteilenswert. Wie sollen sie dann vor Gott bestehen? Sagt Paulus. Und so kommt er zu dem Schluss, am Ende von Kapitel, also in der Mitte von Kapitel 3. Und ich fange jetzt mal hier am Ende mit dem letzten Satz an. Er sagt, durch das Befolgen von Gesetzesvorschriften steht kein Mensch vor Gott gerecht. Das Gesetz führt vielmehr dazu, dass man seine Sünde erkennt. Das heißt, wenn jemand versucht, von sich aus durch irgendeine Gesetze zu sagen, okay, jetzt schaffe ich das, die Leiter zu klettern zu Gott, um wirklich gerecht vor ihm zu stehen. Er sagt erstmal, das Gesetz zeigt dir nur, wie schlecht du bist. Er sagt nicht, wie du deine Sünde überwinden kannst. Und dann kommt er einfach diese Worte am Anfang. Jeder Mund wird zum Schweigen gebracht. Die ganze Welt ist vor Gott als schuldig erwiesen. Das heißt, keiner kann vor Gott bestehen. Keiner kann vor Gott stehen und sagen, ich bin vollkommen gerecht. Mein ganzes Leben lang gewesen. Kannst du das sagen? Ich nicht. Ja. Das ist die schlechte Nachricht. Aber es gibt eine gute Nachricht. Deshalb brauchen wir so dringend Jesus Christus. Braucht jeder Mensch auf dieser Erde so dringend Jesus Christus. Und Raimund hat die Ehre, nächste Woche diese gute Nachricht weiterzugeben, die dann in der zweiten Hälfte von Kapitel 3 kommt. Aber die Tatsache ist, wirklich, man muss verstehen hier, es ist so wie mit einem Mensch, der alkoholkrank ist. Ja? Also wenn man mit den Ärzten redet und den Menschen, die damit zu tun haben, die sagen alle, erst wenn er wirklich begreift, wie schlecht er dran ist, ist er bereit, Hilfe anzunehmen. Vorher nicht. Und das ist genauso wie jedem Menschen vor Gott. Und das ist das, was Paulus eigentlich tut. Er praktisch hält uns ein Bild vor und sagt, wie dringend brauchen wir Hilfe, wie dringend brauchen wir Jesus Christus. Und wenn wir das nicht begreifen, ja, wie schlecht es uns geht, wenn wir vor Gott sind, dann werden wir es nicht schätzen, was Jesus Christus uns anbietet. Und Paulus geht so ausführlich über diese schlechte Nachricht, weil er weiß dadurch, ja, so wie je dunkler das Zimmer ist, umso heller leuchtet die Kerze, die man anzündet. Ja, und er will klar machen, das ist Dunkelheit da, aber es kommt eine Kerze in Jesus Christus. Beten wir zum Schluss zusammen. Herr Jesus, danke, dass du auf diese Erde gekommen bist. Obwohl keiner hier was vorweisen könnte, kein Mensch was vorweisen könnte, um wirklich vor dir gerecht zu stehen, hast du all die Schuld auf dich genommen. Für uns. damit wir vor dir gerecht stehen können, damit wir aus Glauben leben können. Danke, Herr. Danke für deine Erlösung. Hilf uns einfach, in dieser Erlösung zu leben. Jeden Tag dankbar für das, was du uns gibst. Schenke uns offene Türen und einfach dein Evangelium, deine gute Nachricht weiter zu sagen und zu leben. Du bist so gut zu uns, Herr. Ich danke dir dafür. Lob und preise dich für deine Güte. Amen.
Amen.
So laden wir alle ein. Wir werden auch mal eine kurze Zeit der Gemeinschaft, wo wir Kaffee trinken haben, und dann anschließend gibt es Essen. Alle sind eingeladen zu bleiben. Sonst wünschen wir allen eine schöne Woche und eine gesegnete Woche mit Gott.